Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und heute haben wir für euch wieder einen Strategieimpuls. Warum Strategieimpulse? Ja, in dieser Zeit haben wir immer weniger Zeit und deshalb haben wir uns gedacht, wir gehen nochmal in unsere alten über 100 Folgen und holen für euch aus den wesentlichen wichtigen Interviews, die wir geführt haben, unter anderem mit Hermann Simon und ganz, ganz vielen anderen, nochmal die absolut essentiellen Themen für eure Strategiearbeit raus. Und das kommt für euch alle zwei Wochen. Aber jetzt viel Spaß mit dem neuen Strategieimpuls.
Das Thema ist natürlich schon, wenn du Primary Deals nimmst, wo wir üblicherweise tätig sind. Also Primary Deal heißt ja, es wird quasi von einem ehemaligen Gründer oder wie auch immer gekauft oder aus einer Familie raus oder so. Also sprich, es war noch nicht in PE-Hand davor. Dann muss man ja fairerweise jetzt mal plakativ sagen, dass 90% der Unternehmen eigentlich gar kein richtiges Controlling haben. Ja, sondern als Eigentümer schaut man einmal die Woche aufs Bankkonto. Genau. Wenn da eine grüne Zahl steht, die sich zu dunkelgrün wandelt, dann ist alles gut. Mhm. Ja, wenn die mal orange wird, ist auch noch alles gut. Wenn sie dann rot wird, dann weiß man meistens nicht, woran das liegt. Mhm. Das ist üblicherweise das Controlling, also in Anführungszeichen das Controlling, was in Unternehmen stattfindet. Wenn dann allerdings ein Investor an Bord kommt, dann steigen halt die Stakeholder-Anforderungen enorm. Das heißt, eine Bank möchte irgendwie monatlich, quartärlich wissen, was Sache ist. Man braucht auf einmal eine Planung. Der Investor will monatlich wissen, was Sache ist. Vielleicht habe ich noch irgendwelche Debt-Provider mit drin, die auch noch wissen wollen, was los ist. Und dann kommen natürlich viel, viel mehr Fragen auf das Management zu, die beantwortet werden wollen. So, das heißt, dieser Drang nach Insights und nach Datentransparenz steigt einfach enorm. Und der trifft aber auf zumeist nicht unbedingt Unternehmen, die dafür in irgendeiner Form gemacht sind. So, und das Reporting überfordert dann in der Regel komplett. Absolut. In den ersten 100 Tagen, auch in den ersten Monaten. Und dann wundern sich die Investoren immer, dass die Budgetziele nicht erreicht werden, weil die durch die geforderten Analysen dann logischerweise die ganze Organisation paralysieren und sich die Leute nicht mehr ums Tagesgeschäft kümmern. Das ist dann meistens so das erste Anzeichen aus meiner Erfahrung, wo man sieht, okay, da sollte man nochmal grundlegender an das Thema ran. Und dann nicht irgendwie sich wundern, dass das Budget nicht erreicht wird, wenn 50% der Arbeitszeit eben für manuelle Analysen drauf geht.
Ja, genau. Und ne, in dem Segment, wo ihr unterwegs seid, dann gibt's häufig ein inhabergeführtes Management in irgendeiner Form. Ja. Dann hat man keine zweite, dritte Ebene, die dann Sachen auffangen kann. Und dann sagen die so, jetzt muss ich da jetzt PowerPoint-Folien den ganzen Tag ausfüllen. Ich könnte hier was Wertvolleres tun.
Genau, absolut. Und ich möchte an der Stelle nur auch immer betonen, dass ich das nie despektierlich meine. Also ein Unternehmen wird nicht groß, weil es ein tolles Controlling hat. Ein Unternehmen wird groß, weil es einen visionären Gründer hat, der eine Idee verfolgt. Ja. Und von dem her ist es auch gar kein Wunder, dass Unternehmen das nicht haben. Aber Fakt ist halt, wenn ich verkaufe, dann kann ich nicht sagen, zum Glück ist jetzt die Financial Due Diligence rum, jetzt wird alles gut, der Deal ist unterschrieben, fertig. Sondern Lauf die Reise schon. Geht eigentlich nach Signing bzw. Closing dann erst richtig los.
Ja. Wie lauft ihr dann los? Also, ne, weil dann habt ihr auch so Mindset-Themen im Zweifel auf der anderen Seite, vielleicht auch gar nicht die Fähigkeiten, auf der anderen Seite das zu tun. Wie geht ihr Schritt für Schritt daran?
Also, was wir grundsätzlich mal machen, ist erstmal immer, in unserem Logo steht da Finance Data People. Das heißt, wir sind jetzt nicht so die trockenen, hölzernen Finanzler, die
also dann denken noch an den Menschen.
Wir denken noch an den Menschen. Das ist immer so eine leere Floskel, wenn man sagt, wir denken an den Menschen und so. Ich glaube, wir machen das wirklich. Wir wollen die Leute auch mitnehmen. Wir wollen ihnen auch zeigen, dass das am Endeffekt einen Mehrwert schafft. Und im Vorfeld von so einem Projekt gibt es meistens so einen kurzen Interview-Guide bzw. Fragebogen, wo wir kurz besprechen, okay, was ist das Zielbild von dem jeweiligen Reporting bzw. Controlling, was benötigt wird? Was ist euch da wichtig? Also das ist auch manchmal eine Frage, nicht so nach dem Motto, das will der Investor wissen und wir müssen das jetzt machen, sondern auch, was wollt ihr da sehen? Was ist euch für die Steuerung vielleicht wichtig? Was hat euch in den letzten Jahren gefehlt? Weil wir im Endeffekt eine Datenbasis aufbauen, die ja mehrere Zwecke dann für mehrere Zwecke sachdienlich sein kann. Und dann geht es halt auch viel um die IT-Themen. Also welche Systeme sind im Einsatz? CRM, Buchhaltung, ERP, Warenwirtschaft, Excel-Tapeten, wo händisch irgendwelche Kundendaten oder Kohorten gepflegt werden. Also alle Arten von Datenquellen werden dann einmal eruiert. Hat das Unternehmen eine interne IT-Abteilung oder müssen wir jetzt quasi auf externe Tool-Provider zugehen, wo man dann, ja, kennt man ja Ticketanfrage, ob man mal schnell Zugriff auf alle Daten haben kann. Ja.
Das sind dann funktioniert so Themen, immer großartig.
Das funktioniert prima. Das treibt halt den Zeitaufwand dann enorm und auf Basis der Beantwortung dieser Fragen können wir das Projekt dann scopen. Also können dann sagen, okay, das könnten verschiedene Ausbaustufen, Phasen sein. Und dann geht es eigentlich in den ersten Wochen darum, mal die IT-Seite zu klären. Also wir bauen ja dann quasi ein vollautomatisiertes Data Warehouse auf, mit dem Ziel, dass alle Datenströme da reinlaufen. Wir versuchen, die Daten unter den Systemen sozusagen zu verbinden, über Identifier, das können Projektnummern sein, Personalnummern, whatever. Wir versuchen dann auch die, sage ich mal, Tool-Eigenheiten zu verstehen. Ja, du hast ja manche Tools, die zum Beispiel keine Historisierung haben, sondern Daten immer überschreiben. Jetzt musst du aber für einen Exit später mal zeigen, wie war die Entwicklung. Das heißt, du musst dann festlegen, speichere ich Daten monatlich weg oder kann ich immer auf die Daten, also so Details einfach. Sprich, Ziel ist es einfach relativ schnell, alle Daten in meinem Data Warehouse zu bekommen, auf Basis von einem Data Lake. Und dann, sage ich mal, die relevanten KPIs einfach zu rechnen. Ja, und das ist dann branchentechnisch unterschiedlich. Was weiß ich, in einem Hotel geht es irgendwie um Auslastungen und Betten und Buchungen. Bei einem Einzelhändler geht es dann irgendwie um Produktmargen und regionale Margen pro Standort und was weiß ich. Im Projektgeschäft willst du dann Projektcontrolling sehen und so weiter und so fort. Also im SaaS-Bereich willst du dann automatisierten Snowball haben mit Überleitung zu den Financials und irgendwie schaust, dass die Abgrenzungen alle stimmen. Also je nach Branche dann unterschiedlich. Und dann bauen wir quasi auf Basis des Data Warehouses, was unser Data Engineering Team macht, dann in der Regel in Power BI eben die Dashboards, die dann für die Steuerung des Unternehmens einschlägig sind.
Okay, ja, sehr gut. Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI jetzt was völlig Neues und heben nicht nur Strategie aufs nächste Level, sondern verwandeln sie nicht nur in messbare Ergebnisse, sondern in täglich bessere Entscheidungen in eurem Unternehmen, nämlich unsere Strategic Decision Intelligence. Klingt kompliziert, ist es aber nicht, denn mit unserer Strategy Frame AI könnt ihr Kontextdaten über den Wettbewerb, den Markt und euren internen Daten zusammenführen, könnt ihr eure Strategie entwickeln und umsetzen und könnt eure Strategie in der Organisation aktivieren. Und darüber legen wir dann einen sogenannten Decision Layer mit unserem Partner von Gaia Logic. Und hier habt ihr dann eine reflektive KI, die über 42 Schritte im Entscheidungsprozess euch hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, klickt gerne in den Shownotes auf www.strategicdecisionintelligence.ai. Werbung Ende. Also ich sag mal, ihr kommt rein und ihr trefft erstmal auf den Zoo, also den Zoo der Systemlandschaft. Und jetzt kenne ich das ja auch, wir machen es weniger als ein IT-Projekt, sondern ja als ein Strategieprozess, in dem wir auch viele Daten brauchen. Aber da müssen sie halt selber noch in ihre Systeme rein und wir können das im Nachgang sozusagen dann glatt ziehen, weil häufig ja auch das Verständnis einfach über die wesentlichsten KPI eigentlich auch fehlt schon. Also es fängt ja quasi da schon an. Das heißt, hier beratet ihr auch eigentlich mit der Perspektive, was ist nachher wirklich, wie messt ihr Wertsteigerung, Erfolg?
Ja, 100%. Also das ist auch das, wo ich sage, da liegt auch der USP am Ende, dass wir jetzt nicht nur die sind, die die bunten Bilder malen auf Basis von irgendwelchen Daten, die in irgendeinem System hängen, sondern dass wir auch inhaltlich aus Finance- und Transaktionssicht rangehen und sagen, das ist grundsätzlich mal die Best Practice, wie wir sowas aufbauen. Und dann kann es immer noch sein, lieber Produktionsleiter, liebe Vertriebschefin oder wie auch immer, dass ihr nochmal eigene Auswertungen spezifisch für eure Abteilungen
dass
braucht.
Dass sie auch den eigenen Mehrwert sehen.
Ne? Richtig, dass die den eigenen Mehrwert sehen auf Basis, auf Basis derselben Daten. Aber dass wir grundsätzlich schon wissen, wie schaut jetzt ein Investor auf so ein Unternehmen. Ja, dass da zumindest mal die Hygienefaktoren abgehakt sind. Ich brauche irgendwie eine Gewinn- und Verlustrechnung, adjusted und reported. Ich brauche eine Bilanz, ich brauche eine Cashflow-Rechnung, die automatisch mitläuft. Ich will vielleicht eine Working Capital-Übersicht inklusive der Kennzahlen. Ich will eine Net-Debt-Übersicht, vielleicht will ich parallel noch ein Covenant-Tracking für die für das Tracking der Bankkredit-Kennzahlen, ja, dass da alles im Griff bleibt und so weiter. Und das ist dann so Hygienefaktor, Haken dran, Bank ist versorgt, Investor ist versorgt. Die können dann auch selber reingucken und können sich halt dann Fragen auch schon selber beantworten. Okay. Und gleichzeitig kann ich dann aber auf Basis der Daten natürlich operativ alles Mögliche machen. Kann dann Produktionskennzahlen mir angucken, Vertriebskennzahlen, Einkaufskennzahlen. Kann dann über Row-Level-Security auch festlegen, wer darf wie viel sehen. Und dann habe ich am Ende halt als spannenden Output am Ende einen konsistenten Data Cube, der dann zum einen die Entscheidungen speist, der das Reporting speist und der dann im Exit auch ein konsistentes Bild darstellt und nicht, dass du dann im Exit, kommen wir ja später noch drauf, dann dastehst und sagst, wir wissen jetzt nicht, warum die Umsätze in den Financials irgendwie um 18% von unserem operativen System abweichen.
Mhm. Ja, absolut. Denn die Exit Readiness, wir hatten das, fängt halt relativ früh an, ne? Nicht erst beim Exit.
Absolut, ja, absolut.
Also da sollte man sich früher drüber Gedanken machen. Deshalb im Background befindet sich hier schön mein CFO, der freut sich gerade schon. Also du wirst nachher noch ein bisschen gelöchert. da müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Das ist jetzt ein sehr datengetriebener Ansatz, aber da ist jetzt auch viel Berater-Know-how dabei. Mhm. Ihr seid ganz mal ungefähr so bei den Unternehmensgrößen, in denen ihr unterwegs seid. Wie lange dauert sowas? Mhm. Also ist jetzt natürlich schwierig mal so am dicken Daumen, aber am Ende des Tages habt ihr auch einen Aufwand und den werdet ihr auch irgendwie mehr in Rechnung stellen. Ja, so. Ja. Und wie kann man sich das vorstellen?
Also jedes Projekt ist individuell. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Ich sage auch nochmal, jetzt kurz rausgezoomt, dieses Thema Data Analytics und AI, wie wir den Bereich nennen, ist ja nur einer unserer Bereiche. Mhm. Also wir machen ja auch Financial Diligence, wir machen Financial Modeling ganz klassisch noch. Mhm. Wir haben auch einen Value Creation Bereich, den ein Kollege von ehemalig Roland Berger leitet, der dann auch wirklich Produktions-Know-how hat und Maschinenbau studiert hat und so. Also der hat was Richtiges gelernt im Gegensatz zu den BWLern. und dieser eine Data Analytics-Bereich, der kümmert sich halt eben um die Themen. Mhm. Und innerhalb dieses Bereichs, sage ich mal, sind wir schon relativ zügig unterwegs. Was da wichtig ist, ist, wir verkaufen keine SaaS-Lösung oder irgendwas Standardmäßiges. Am Ende ist es immer ein individuelles Projekt. Mhm. So, das ist gut für einen Private Equity Investor, weil er unsere Kosten normalisieren kann im Portfolio-Unternehmen. Einmal Cash geht natürlich raus, aber es betrifft jetzt nicht nachhaltig das EBITDA, weil es eben einmalig ist. Wir schulen auch das Team, dass die Lösung übernehmen können.